Herzlich willkommen beim Tri-Circuit Podcast. Der Tri-Circuit ist die offizielle Triathlon-Breitensportserie der Schweiz. Sei dabei und teile mit uns deine Erlebnisse und Emotionen. Eine Serie, 10 Destinationen, 1000 Geschichten. Viel Spaß dabei.
Der Rüdi Wild ist heute zu Gast bei Tri-Circuit Podcast. Grüß dich, Rüdi.
Guten Morgen, Marco.
Morgen, wie geht's dir?
Gut, sehr gut. Ich geniesse da gerade ein paar trainingsfreie Stunden im Büro und bin froh, dass ich mal einen Kaffee rausladen kann, den wir gerade trainieren anschliessen, damit ihr hoffentlich ein schönes Gespräch können zu haben.
Ja, warte mal ab, jetzt kommt die mündliche Prüfung, du. Nein, Quatsch. Ich hätte gesagt, für die Hörerinnen und Hörer von Tri-Circuit Podcast, die ich jetzt noch nicht kenne, wobei ich glaube, das ist eher unwahrscheinlich, dass sich jemand in der Schweiz nicht kennt, im Triathlon-Bereich, stell dich einfach mal kurz vor, wer du bist. Okay, das wissen wir jetzt, Rüdi Wild. Wie jung bist du und wie lang bist du schon im Triathlon-Sport?
Ja, das ist gute Frage. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie lange ich schon im Triathlon-Sport bin. Das ist so also Anfangszeiten vom Triathlon gewesen. Ich denke, das muss etwa, wenn ich 10-jährig war, also etwa 1992 oder so, werde ich wahrscheinlich etwa das erste Mal mit Triathlon in Kontakt gekommen sein. Dazumal noch bei mir in der Umgebung, wo ich wohne, am Triathlon am Egelsee, ist das noch eine ziemlich eine exotische Sportart gewesen. Und mir hat das von früher her sehr viel Spass bereitet mit all deren Abwechslung. Ich bin als Kind immer sehr polysportiv unterwegs gewesen und jetzt eher langweilig gefunden, nur Velofahren, nur Laufen, und dann hat sich natürlich angeboten, etwas können zu machen, wo man können schwimmen, Velofahren und Laufen. So hat sich das über all die Jahre entwickelt. Es ist eigentlich von einer Freizeitbeschäftigung zu einem grösseren Hobby zu heutzutage sogar einem Job geworden. Es ist aber alles irgendwie flüssig gegangen, nicht in dem Sinn geplant. Ich habe einfach immer gemacht, was mir Freude macht, und hat das, die Sportart nach wie vor, macht mir sehr viel Freude und immer sehr viel Freude gemacht. Ich denke, das ist sicher auch der Hauptgrund, dass ich
Aber warum hat sie dir so viel Freude gemacht bis heute?
Es sind, denke ich, mehrere Gründe. Erstens mal von der Abwechslung her, von den Sportarten. Ich denke, jetzt die drei populärsten Sportarten überhaupt. Wahrscheinlich in Westeuropa. Dann gleichzeitig später auch, wo ich internationale Wettkämpfe machen konnte, ist auch sehr spannend geworden, mit anderen Ländern, andere Kulturen zu entdecken. Dann auch mit den Leuten, die man zu tun im Triathlon, sind sehr viele tolle Leute dort, sehr viele lässige Kontakte, und können ich nicht über all die Jahre, im Ausland natürlich, und das hat mich immer extrem angespannt, auch da Herz zu schaffen, dass ich weiterhin eigentlich kann mein Hobby dann irgendwann mal zu meinem Beruf machen.
Und wann kam so der Switch von Hobby zu Beruf?
Es ist eigentlich heute noch in dem Sinn beides Hobby und Beruf. Es ist für mich immer, es ist eigentlich eine Ehre, einen Beruf können zu machen, in dem Sinn immer noch als Hobby, und ich versuche mir das auch zu bewahren, weil ich denke, für den Moment da, wo man es nur noch als Routine anschaut und die Begeisterung nicht mehr hat, dann ist es sehr, sehr schwierig, da wieder in Top-Leistungen zu bringen, weil der Aufwand ist sehr, sehr gross, man muss sehr viel investieren, und ich denke, schlussendlich, dass ich angefangen mit der Sportart, ich denke, die meisten auch, die sich Triathlon machen, haben das Freude gemacht, und das sollte man unbedingt bewahren. Klar. Obwohl natürlich dann mit zunehmendem Alter und zunehmendem Leistungsniveau dann irgendwie immer die Leistungskomponente mehr im Vordergrund kommt, oder jetzt auch bei mir, es hat darum geht, natürlich dann irgendwelche Preisgelder zu erkämpfen international. Aber schlussendlich der Grund, dass ich angefangen habe, ist, dass ich Freude an dieser Sportart, am Umfeld und mich in der Natur zu bewegen, und das versuche ich nach wie vor zu bewahren, natürlich. Vielleicht noch schnell eine weitere Geschichte. Es hat sich immer mehr entwickelt, und ich habe eigentlich alle Stufen können durchlaufen, von Schüleralter bis eigentlich heutzutage so Profi. Also es hat sich so ein bisschen wie bilderbuchmässig eigentlich entwickelt, von wegen Stufen durchlaufen, für Schüler, Jugend, Junioren, U23, Elite. Ich kann überall immer dürfen, auch meine Erfolge feiern. Und es ist, da habe ich natürlich auch sehr viele lässige Leute kennengelernt auf dem Weg, die mich dann einen grossen Teil begleitet haben, heute immer noch dabei sind. Unter anderem eben der Sven Riederer, wo ich schon seit Junioren eigentlich zusammen unterwegs bin und einer meiner besten Freunde geworden ist durch den Sport, wo wir sehr viele gemeinsame Erlebnisse können teilen. Und es ist jetzt auch schön, eigentlich, sozusagen, ein Wiedersehen jetzt auf der Langdistanz, nachdem wir eigentlich schon Schüler, Junioren und olympische Distanz zusammen gemacht haben. Jetzt, unsere letzten Jahre als Athleten noch können zusammen unterwegs sein und da die Wettkämpfe bestreiten.
Stimmt, ja. Ja, das ist klasse. Ja, ich meine, bevor man halt so Richtung Profi geht, das ist ja schon eine Art, Commitment, weil ich verbinde damit halt, dass man damit mit dem Sport seinen Lebensunterhalt verdienen möchte. Hast du irgendwie vorher so Grundlagen gelegt in Form von Ausbildung, Berufsausbildung?
Ja, bei mir ist das eigentlich nicht so ein bewusster Entscheid gewesen. Ich bin jetzt irgendwie Profi, sondern es hat sich immer parallel entwickelt. Ich habe Nach meiner Schulzeit habe ich in Zürich noch studiert, an der Universität Zürich, und dann nebendran habe ich immer Triathlon gemacht. Und dann nebendran, je nachdem, was man sagt, nebendran, ich habe das eigentlich als gleichwertig betrachtet. Und habe dann im Jahr 2008 habe ich dann mein Studium abgeschlossen gehabt, also ist jetzt gut vor 10 Jahren her. Und habe nachher nicht in dem Sinn nur auf die Spur gesetzt, sondern bin eigentlich immer zweigleisig unterwegs gewesen. Ich bin bei der Firma Spunder Sportnahrung, wo ich eigentlich knapp 50% von der Zeit auch im Büro bin, also 50% Arbeitspensum. Und ich habe dann gemerkt auf mich, dass das eigentlich gar kein Nachteil muss sein auf die sportlichen Leistungen bezogen. Ich bin von Natur her eher zielstrebig und ehrgeizig und habe die Sachen vielleicht zu gut gemacht. Ich habe fast zu viel trainiert gehabt, wo ich mal ein halbes Jahr nach dem Studium dann voll auf den Sport gesetzt habe und habe eher ein bisschen die Freude verloren. Und jetzt mit dem Ausgleich vom Arbeiten hier im Büro und gleichzeitig im Spitzensport ist das, denke ich, für mich ganz eine ganz sinnvolle Kombination und tut mich eigentlich von mir selber so ein bisschen retten, dass ich dann irgendwie würde zu viel machen und wo dann auf die sportliche Leistungsfähigkeit eher wieder negativ sein kann, wenn man zu viel und zu hart trainiert.
Ich hätte gesagt, ja, weil ich meine, die Liste deiner Erfolge ist brutal lang. Also jeder, der sie nachlesen möchte, checkt einfach mal die Website rudiwild.ch. Phänomenal. Übrigens, du warst auch 2012 in London bei den Olympischen Spielen. Erzähl mal, wie war es da so?
Ja, es ist natürlich immer als Triathlet, wenn man als Junior anfängt und all die Verbandsstufen durchkommt, ist natürlich Olympische Spiele ist im Bereich so das höchste der Ziele, sage ich einmal. Sie können das Land repräsentieren, Olympische Spiele. Und ich habe das schon in den Jahren vorher miterlebt, jeweils 2004, wo deswegen können die Olympischen Spiele können gar nicht mit ihm können Vorbereitungsphase machen, dazu mal. Ja, habe ich dort eigentlich schon ein bisschen Luft können schnuppern an dem Ganzen. Und es hat sich dann eigentlich so ein bisschen, ja, über die Jahre hinweg hat sich dann das eigentlich immer mehr zugespitzt gehabt, dass er selber mal Teil von dem sein. Und, aber auf der anderen Seite ist natürlich klar, es ist etwas, wo ein Fernziel ist. Aber ich denke jetzt im Nachhinein, es darf nicht in dem Sinn der Motivator sein, dass man täglich tut her, dass ich schaffen und den Sport betreibe. Es muss so ein bisschen wie ein Bonus sein, ob man nicht damit rechnen, aber wenn ich jetzt zurückschaue, es ist sicher ein absolut tolles Erlebnis gewesen, Olympisches Spiel, aber es würde jetzt nie rechtfertigen, all das, was du machen, den Sport und investieren. Es muss von einem anderen Grund muss das sein oder ein anderer Anreiz für einen als Athlet zu können, den Sport zu betreiben. Also nur mit dem Ziel, irgendwo Olympisches Spiel zu gehen und darum auf den Triathlon setzen oder auf einen anderen Sport. Oder ich denke, das wäre für mich sicher der falsche Aspekt gewesen. Okay. Darum, wenn man es sozusagen als Nachspeise, als Dessert sieht, dann ist das super. Das einmaliges Erlebnis, aber es ist jetzt nicht das, was jetzt mir prägend wird sein für den Rest von meinem Leben als Erinnerung im Triathlon. Das sind echt ganz kleine Sachen, begegne ich mit den Leuten. Erfolgserlebnis für mich ist nicht einmal so etwas wahnsinnig wichtig. Es ist zwar für den Moment auch sehr schön, aber es sind eigentlich mehr bei mir die ganzen Erlebnisse, die ich auch teilen mit anderen Leuten im Ausland, mit der Nationalmannschaft unterwegs gewesen, in fremden Ländern und was dort passiert ist, das sind so Sachen, die einem das Leben lang werden begleiten. Ich denke, das ist, ich jetzt nur zurückblicken, eigentlich viel, viel wichtiger als das Resultat als solche.
Und dann habe ich ebenfalls gesehen, dass du so ab 2016 halt dir gesagt hast, jetzt going long. Das heißt, du hast es auch mal mit Langdistanz probiert. Wie kam so der Schritt dahin?
Ja, es ist bei mir eigentlich so eine normale Entwicklung gewesen, wie es halt bei den meisten Athleten ist im Laufe von ihrer sportlichen Karriere, dass wir von der kurzen Distanz eher richtig lange Distanz durchwechseln. Einerseits natürlich vom Körper her, sagen wir, man wird nicht schneller, aber man wird vielleicht eher ausdauernder. Und auch in der Langdistanz sind neue Faktoren dann wieder, die ganz entscheidend sind, mentale Faktoren, wo vielleicht die kurze Distanz ein bisschen anders ausgeprägt sind, wo mich schon immer sehr fasziniert, das Kind auch, wenn ich da meinen Vorbildern im Triathlon zugeschaut habe. Bilder von Hawaii oder von Langdistanz, wo sie die Lava-Wüste durchfahren, die Faszination, der Kampf mit sich selber. Das ist so das, was mich auch sehr fasziniert hat und immer gewusst, ich mal noch will, ganz sicher das auch mal noch machen. Es ist dann, bei mir ist dann zusätzlich gewesen, dass so Kurzdistanz hat sich natürlich jetzt in die Richtung entwickelt, wo es immer mehr Richtung, man muss fast ein Profischwimmer sein und nachher am Schluss einfach extrem schnell laufen, wo mir jetzt meine Stärken vielleicht auch nicht unbedingt gerade wahnsinnig entgegengekommen ist. Ich denke, ich bin eigentlich ein sehr ausgeglichener Athlet. Ich bin jetzt aber nie der gewesen, der wahrscheinlich jetzt so viel Talent und Potenzial hat im Schwimmen, dass ich da mit der absolut schnellsten kann zum Wasser rauskomme. Ich habe da immer sehr, sehr viel müssen schaffen im Wasser. Und es ist dann bei mir einmal häufiger so ein bisschen eine Lotterie gewesen. Schafft man es noch irgendwie die erste Gruppe knapp oder nicht? Und wenn nicht, dann kannst du eigentlich so viel sein, wie du willst im Velofahren im Laufen. Du hast eigentlich keine Chance mehr. Und es ist ein bisschen mir auch so ein bisschen, man reist die Welt umeinander, ist super in Form und man kann nicht das zeigen, was man eigentlich kann. ist dann manchmal auch nicht so befriedigend gewesen. Aber ich glaube, das ist mehr der Lauf von den Dingen, nach so vielen Jahren eine neue Herausforderung. Und in dem Sinne jetzt gerade auf der längeren Distanz, wo man eigentlich alle den Sportart allein ausüben, schwimmen, Velofahren und laufen. Okay. Ist natürlich dann sehr wichtig, dass man ausgeglichen ist. Und es hat mich schon immer fasziniert und auch Spass gemacht. Und man braucht eigentlich nach so vielen Jahren, braucht man eigentlich eine neue Herausforderung. Das ist völlig normal, das ist im Berufsleben nicht anders.
Wenn du dich so an dein allererstes Langdistanzrennen zurückerinnerst, wie verlief das so für dich?
Muss ich mich jetzt ganz schnell überlegen, wo das war. Ich habe
das war in Südafrika?
Ich glaube, nein, es ist schon mal früher gewesen, wo ich im Jahr 2012, wo ich mich dort leider nicht qualifizieren für die Olympischen Spiele. Ja. 2008 habe ich nachher für den Rest des Jahres eine andere, eine neue Herausforderung gesucht und habe dann eigentlich mich ein halbes Jahr lang auf einen Ironman vorbereitet gehabt. Ah. In Florida damals, 2012, das war eigentlich mein erstes Erlebnis auf der Langdistanz. Und es ist ein sehr langer Wettkampf, sehr gut gegangen. Und ich hatte schon gedacht, was da alle erzählen, das ist ja relativ locker. Ich kann mit angezogener Handbremse umeinander fahren und es ist gar nicht so hart. Und erst nach etwa 1,20 Kilometer beim Laufen habe ich dann gemerkt, dass auf der Langdistanz halt dann andere Faktoren dann sehr, sehr entscheidend wären, wo man als Kurzdistanz gar nicht damit konfrontiert war. Ich habe dann dort auf einmal angefangen, Krämpfe bekommen für die zweite Laufstrecke, Hälfte. Mhm. Und habe dann gedacht, ja, jetzt ruhig bleiben, cool bleiben, ein bisschen stretchen, dann gehen die Krämpfe weg und dann kann ich wieder weiterlaufen. Und das ist dann jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, der grösste Fehler gewesen. Ich habe dort angehalten, gestretcht und plötzlich habe ich überall im Körper Krämpfe gehabt. Also das ist mir bewusst geworden, dass, ja, das sind viele Sachen, die ich dort noch nicht realisiert und nicht gelernt habe, die ich jetzt auch bezüglich Ernährung und das zusammenhängt, wo ich das erste Mal habe, ein paar Jahre investieren, bis ich dann echt, ja, die Erfahrung, nicht die Erfahrung gehabt, um effektiv auch können, meine sportliche Fähigkeiten können übersetzen auf so ein Resultat auf einer Langdistanz. Das ist das erste Mal, als ich eigentlich dann mit der Langdistanz Kontakt gehabt habe. Nachher nochmal 4 Jahre dann Kurzdistanz gemacht habe, mit London 2012, wo ich dann nachher endgültig dann auf Mittellangdistanz gewechselt
habe. Ich hatte es eben erwähnt, die Liste deiner Top-Resultate ist ewig lang, für alle Hörerinnen und Hörer nachzulesen auf der Website. Welches Ergebnis ist aus deiner Sicht so das Wichtigste für dich selbst? Oder welches ist noch ganz besonders haften geblieben bei dir im Gedächtnis?
Also es ist bei mir am meisten haften geblieben, ist eigentlich im Jahr 2004 also mal, wo ich U23 Weltmeisterschaft den 3. Rang erreicht habe. Mhm. Und zwar ist das erste Mal gewesen, wo ich so international wirklich so den Durchbruch geschafft habe. Mich eigentlich auch recht unerwartet. Ich habe das vorher gewusst oder vermutet, wenn ich einen guten Tag habe, dann kann ich vorne ganz mitmischen. Ja. Ich habe selber noch nicht häufig gestartet im Ausland und habe dann, ja, da die höhere Qualifikationskriterien erfüllt, um endlich mal dürfen an der Weltmeisterschaft gehen und dann dort nach dem 3. zu werden, dazu mal noch im Endspurt gegen den Jan Frodeno um den 2. und den 3. Rang. Das ist jetzt auch noch speziell heutzutage, nach so vielen Jahren immer noch beide dabei sind. Das war für mich so das erste Mal gewesen, wo ich wirklich international hat dürfen Erfolg feiern und auch darum emotional sehr, sehr präsent da ist heutzutage noch. Ich denke immer, wenn man es unerwartet ist, das erste Mal ist immer ganz speziell. Und dann weiterhin, eine ganz gute Erinnerung ist eigentlich gewesen, das war im Jahr 2009 gewesen. Nein, 2013, Entschuldigung, wo wir Team-Weltmeisterschaft gewonnen haben mit dem Team Schweiz in den USA, ja, in Des Moines gegen den übermächtigen Australien, wo dann, glaube ich, bei den Männern und bei den Frauen jeweils Nummer 1 und 2 oder Nummer 2 und 3 auf der Weltrangliste am starken Hand gegen uns, Underdogs, ehrliche Jungs-Team, wo wir dazu mal haben können, eigentlich die Schlag ganz völlig überraschend uns gegen die Australien und gegen all die anderen Top-Teams durchsetzen. Auch dort wieder, es ist eigentlich völlig unerwartet gewesen. Wir sind Papier sicher nicht bei den ersten 5-6 Nationen gewesen. Aber wir haben einen super Teamgeist gehabt. Wir sind am Abend vorne auswärts gegessen, haben, glaube sogar noch ein Bier getrunken und haben uns einfach gefreut auf das Rennen und gesagt, wir geben alles füreinander. Und das sind auch so die Momente, jetzt gerade das Einzelsportler, die ich einmal erleben konnte, wie das eigentlich ist, das Team einen Erfolg zu feiern, wo eigentlich noch fast schöner ist, weil als Einzelsport kann man sich zwar über sich freuen und die Leistung, aber vielleicht den Kollegen, wo es nicht so gut gelaufen ist, wo wir da als Team, wir 4 Schweizer, haben können eigentlich zusammen den Weltmeistertitel feiern, das ist schon etwas Einmaliges gewesen. Also von dem her ist das für mich auch ganz, ganz ein tolles Erlebnis gewesen. Und sportlich gesehen, bei mir sicher, was auch noch eines der prägendsten Rennen gewesen ist, war vor 2 Jahren, wo ich den Ironman 73 Weltmeisterschaft in Australien den 3. Rang erzielt habe. Ja. Nur eigentlich wenige Sekunden dort hinter dem Weltmeistertitel. In dem Moment habe ich mich extrem gefreut, mit der 3. Rang auch endlich zeigen können, was ich da für ein Potenzial habe auf dieser Mitteldistanz. Und klar, mit ein bisschen Abstand denkt man nachher schon wieder, oh, die einzelnen Sekunden, die jetzt auf einen Weltmeistertitel gefällt hat, die findet man dann relativ schnell noch Orte, wo man sich hätte können verbessern. Aber ich denke, das ist ein Sportler immer, will sich ständig verbessern. Und man soll ja auch irgendwie immer vorwärts schauen und denken, wie kann ich noch besser werden. Aber das sind für mich so ein bisschen, denke ich, die drei prägendsten Resultate, Erlebnisse auf Wettkampf.
Toll. Riesen Respekt und Gratulation von meiner Stelle jetzt hier für diese erbrachten Leistungen und viel, viel mehr. Saison 2018, wie verläuft die bislang für dich? Weil wir sprechen uns jetzt eigentlich in der Mitte der Saison fast.
Ja, es ist zwar jetzt schon Mitte Jahr, aber für mich ist es also eigentlich immer noch jung, obwohl ich schon im Januar eigentlich das erste Rennen in Dubai bestritten habe. Mhm. Es ist heutzutage natürlich verlockend und herausfordernd zugleich, das ganze Jahr können Wettkampf zu bestreiten, und umso wichtiger ist auch, dass man da eine klare Struktur hat mit Saisonzielen und sich dort verzetteln mit all diesen vielen Wettkämpfen das Jahr hinweg und die Energie ein bisschen bündeln. Und es ist bisher ein bisschen, sage ich mal, durchzogen verlaufen, das Jahr. Ich habe in den letzten Jahren eine extrem hohe Konstanz gehabt in all meinen Rennen, wo ich praktisch überhaupt meine Podeste erzielen werden, zwei oder drei Jahre. Was sicherlich nicht ganz selbstverständlich ist. Jetzt das Jahr ist es ein bisschen das andere Zwischenfall. Dazugekommen werden im Wettkampf selber, manchmal ein bisschen Pech, manchmal ein bisschen Unvermögen, aber ich denke, auch das gehört zum Spitzensport dazu. Ich habe meinen Ironman bestritten in Texas, in den USA, wo ich insgesamt, denke ich, für mich eine sehr, sehr gute Leistung abgeliefert habe. Für mich persönlich sogar eine von der wertvollsten Leistungen, auch wenn es rangmäßig nicht ganz für das gelangt hat, was ich mir da vorgestellt habe.
Das war doch der Ironman, wo zig Leute unter 8 Stunden geblieben sind, ne?
Genau. Also bei mir jetzt auch die 7 Stunden 50 von der Zeit her, sehr gute Zeit, aber dort noch mit dem Federico van Lieren zusammen sind wir falsch geleitet worden, sage ich jetzt mal, auf dem Velo, wo wir 3 Kilometer extra noch eingeleitet haben. Und dann so in diesem Moment auch können, mental positiv zu bleiben und nicht anfangen, wehrweisen und verzweifeln, sondern irgendwie positiv zu bleiben, sich zu fokussieren, Umgang auch mit unerwarteten Rückschlag. Ich denke, dadurch bin ich sehr stolz auf die Leistung. Auch wenn es natürlich am Schluss dann das auch nicht gefällt hat, wo natürlich dann, sag ich mal, resultatmässig sicherlich ein bisschen anders ausgesehen hätte, aber hätte und wäre. Es sind manchmal Leistungen nicht unbedingt resultatmässig, die mir am meisten bedeutet, sondern auch, wo ich die Herausforderungen gemeistert habe. Ich denke, das ist für mich so eine reife Prüfung gewesen, wo ich das Gefühl habe, die Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, die wird mir noch zu gut kommen. Und auch, das halt eben ein bisschen mit Unvermögen, ein bisschen mit Wettkampfpech, das tut sich immer wieder ausgleichen. Darum ist das für mich trotz nur am Anführungszeichen 7. Rang ist das für mich ein sehr wertvolles Erlebnis und Erfahrung gewesen. Und dann, vor 2 Wochen ist es so richtig losgegangen in Europa, dann mit 73 Österreich, wo ich eigentlich selber überrascht gewesen bin. Gut, einen Monat nach dem Ironman schon wieder so eine Top-Leistung abrufen in Österreich, cool, wo ich Zweiter geworden bin. Jetzt letztes Wochenende in Rapperswil, das Heimrennen, so ein bisschen ein Dämpfer gewesen, sage ich jetzt mal, ist klar, als Titelverteidiger bin ich antreten, sind die Bühne dort. Ist natürlich der 4. Rang nicht gerade das, was ich mir erhofft habe, aber es geht nicht immer nur um den Rang, auch um die Leistung. Und ja, ich habe wahrscheinlich wieder ein bisschen zu hart trainiert im Vorfeld, jetzt vor allem auch hinblicklich kommenden grossen Wettkämpfe. Und in meinem Alter, ich bin auch nicht mehr das jüngste Wieseli, habe ich es wahrscheinlich ein bisschen übertrieben gehabt, beziehungsweise ich habe mich nicht mehr rechtzeitig erholt für den Wettkampf von der Halten hat. Ja, da können meine absolute Top-Leistung zeigen, aber es ist klar, es gilt auch zu akzeptieren, dass andere stärker sind an dem Tag, und das motiviert mich umso mehr jetzt für die kommenden grossen Wettkämpfe, die jetzt anstehen. Dann ITU, Langdistanz-WM, dann 73 Weltmeisterschaften und dann Ironman Hawaii. Das ist so die Route, die jetzt noch steht für den Rest vom Jahr.
Stark. Jetzt heißt dieser Podcast der Tri-Circuit-Podcast. Bist du auch schon bei Rennen der Tri-Circuit-Serie gestartet?
Jetzt das Jahr noch nicht. Leider muss ich auch sagen, in den letzten Jahren viel weniger, als das früher der Fall war. Es hängt ein bisschen mit der neuen Wettkampfdistanz zusammen und das jetzt auch die Triathlon-Serie auch nicht aufs Profi, bin ich mehr auf Kurzdistanzen ausgerichtet sind, wo ganz kurze Strecken im Intervallformat und absolvieren. Wo jetzt von 5-6 Jahren, wo ich noch nie gestartet bin, ist es dann auch mal noch so gewesen, dass es eine olympische Distanz war und wo wir als Profi die olympische Distanz machen können. Ist leider jetzt nicht mehr so der Fall. Darum für mich jetzt auch als Trainingszweck weniger attraktiv, oder weniger passend, sage ich mal, mein Wettkampfprogramm, Format. Aber grundsätzlich, ich starte sehr gerne Wettkämpfe. Ich bin so ein Wettkampftyp. Ich brauche die Wettkämpfe für Motivation. Das ist für mich immer wie eine Belohnung fürs Training. Und es ist immer schön, wieder die Leute am Wettkampfort zu sehen. Also das schätze ich eigentlich sehr im Triathlon und auch eben vor Heimpublikum können starten. Das ist etwas, Spezielles, gerade wenn man sonst immer auf der Welt unterwegs ist. Von dem her hoffe ich, dass ich in Zukunft auch wieder gerade auf Profi-Ebene sein, dass andere Rennen so wird gestaltet sein, dass da wieder eigentlich von Kurz- bis Langdistanzathleten an Wettkampf auftauchen und ein spannendes Rennen untereinander auszumachen, wie es eigentlich in der Vergangenheit häufig der Fall war.
Du bist aber anderweitig mit dem Tri-Circuit verbunden, und zwar über die Arbeit, die du tust. Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen?
Ja, wir sind seit letztem Jahr sind wir offizielle Partner und Sponsor und Verpfleger natürlich vom Tri-Circuit mit der Firma Spunter Sportnahrung. Ja, es ist natürlich, jetzt gerade ich als Athlet, ich habe es vorher erwähnt, einerseits beruflich da engagiert in dieser Firma, auf der anderen Seite bin ich selber Athlet, der natürlich weiss, die Wichtigkeit von der Sporternährung auf meine Leistung, gerade vor allem über längere Distanzen auch, über die Erholung, alles, was das für einen Einfluss hat eigentlich. Und so ist es natürlich schön jetzt auch in meiner Rolle einerseits als Athlet bestrebt, immer neue, immer noch bessere Sachen zu haben, das noch mehr zu optimieren. Und auf der anderen Seite natürlich dafür für eine internationale Sportnahrungsfirma, Schweizer Sportnahrungsfirma tätig sein, die entsprechende Produkte entwickeln für die Bedürfnisse der Athleten. Und ich denke, das ist eine sehr entspannende Position, die ich da habe und natürlich von beiden Seiten her Einflussmöglichkeiten habe, wo ich auch meine eigenen Ideen, die ich habe, vielleicht auch versuchen, da mit unseren Lebensmittelingenieuren zusammen umzusetzen in das neue Produkt. Und das ist sehr, sehr spannend.
Jetzt hast du eben gesagt, dass es auch um das Thema Innovation geht. Aber steckt so viel noch Innovationspotenzial im Bereich Sportnahrung drin? Was meinst du?
Ja, es ist natürlich, der ganze Sportnahrungsbereich hat sich extrem entwickelt in den letzten 30 Jahren. Also die Firma Sponsor Sportnahrung existiert seit 30 Jahren. Man muss sich vorstellen, dazumal ist das noch etwas völlig Exotisches gewesen, dass man Sportnahrung hat. Das hat es in dem Sinne noch gar nicht gegeben. Jetzt in den letzten Jahren ist natürlich da eine rasante Entwicklung. Immer viel mehr Anbieter auf dem Markt, international, wo einzelne Produkte verkaufen, auch über das Internet, neue Vertriebsmöglichkeiten. Das Marketing ist immer wichtiger geworden. Also, früher hat es funktionieren und heutzutage habe ich manchmal als Athlet das Gefühl, man muss einfach ein gutes Marketing machen und irgendein Dummer kauft es immer noch, was vielleicht glaubt, all die Anpreisungen, dann ist es vielleicht übertrieben. Aber es hat sich extrem gewandelt und heutzutage sehr viele Anbieter rum, aber natürlich auch sehr viel Ramsch, sage ich jetzt mal, auf dem ganzen Markt. Das ist überall. Wenn irgendwann mit einem neuen Markt entsteht, dann wird jeder natürlich ein Stück von dem abschneiden und jetzt gerade persönlich als Athlet muss ich sagen, Qualität und Effektivität und Funktionalität von den Produkten bleibt sehr häufig auf der Strecke jetzt in den letzten Jahren, was ich so selber kann beurteilen. Und eigentlich umso wichtiger ist auch, dass man als Firma seriös ist, gute Produkte hat und nicht irgendwelche Lehre oder unerfüllbare Versprechen da irgendwie in die Welt rauszusetzen.
Jetzt könnten manche Hörerinnen und Hörer annehmen, ja gut, Sportnahrung betrifft eigentlich nur den Zeitraum während des Rennens. Was meinst du?
Also ich würde sagen, das ist eigentlich sogar der kleinste Zeitraum, also der geringste Zeitraum, wo wir es brauchen. Wenn wir nicht überlegen, wir tun wahrscheinlich 99,5% von unserer Zeit, wo wir dann schwimmen, wollen, fahren, laufen, sind wir am Trainieren und am Wettkampf machen. Mhm. Und darum ist es eigentlich viel, viel wichtiger, dass man dort die Basics richtig machen und wenn man dort sich nachher schneller kann erholen oder vielleicht den Trainingsreiz nachher ein bisschen spezieller betonen kann, dann ist das viel, viel wertvoller, als nicht nur am Wettkampftag versuchen, alle möglichen Supplemente noch irgendwie zu kriegen, wo man mal gehört hat, neue Sachen ausprobieren. Bringt dann meistens nicht so wahnsinnig viel. Also ich denke, es ist so ein bisschen à la steter Tropfen hüllt den Stein. Es ist eigentlich ganz wichtig, dass man gewisse Routinen hat im Alltag auch und wissen, in welchem Moment macht es Sinn, also ein Sportsupplement oder ein Sportnahrungssupplement zu sich zu nehmen, dass man das eigentlich integrieren in den Alltag rein. Das ist viel entscheidender, als jetzt nur am Wettkampftag selber versuchen, alles Mögliche zu optimieren. Und okay. Es ist so, ich sage mir immer grundsätzlich von der Faustregel her, all bei den intensiven Intervalltrainingen zu absolvieren oder bei den langen, ausdauernden Einheiten, denke ich, dort gilt es speziell, das Augenmerk darauf zu legen, wie man sich verpflegen und vor allem, dass man sich schneller erholen kann. Und das geht es eigentlich. Und auch im Zusammenhang mit Trainingslager, es gab viele Leute, die sonst sehr viel arbeiten und dann einmal eine Woche oder zwei sehr intensiv und viel trainieren. Dann merkt jeder von uns einmal, nach zwei, drei Tagen, wie müde man eigentlich ist vom Training auch. Und gerade in dieser Phase ist es extrem entscheidend, dass man die richtigen Sachen vielleicht auch ergänzend zunimmt zu einer normalen Ernährung, wo man sich viel schneller erholen kann.
Okay, das heißt dann, dass man zu einer normalen, ausgewogenen Ernährung dann noch entsprechend vor, während als auch nach dem Rennen entsprechende Produkte halt irgendwie zuführt. Welche könnten das sein zum Beispiel?
Es ist jetzt mal auf Trainingsebene bezogen, wo ja eben der grösste Teil von unserer Zeit ausmacht, denke ich, was sehr wichtig ist, eben wie gesagt, vor der intensiven und vor der langen Ausfahrt, dass man dort speziell das Augenmerk darauf richten. Und die ganz entscheidende Frage ist eigentlich immer, was soll die Einheit bezwecken? Das ist immer die erste Frage, die man sich stellen muss. Weil, wenn man eine lange Ausdauerwartung machen, wo man versucht, den Fettstoffwechsel zu optimieren, dann ist es gerade im Sinn von der Sache, dass man zum Beispiel weniger Kohlenhydrate zuführt und auf jeden Fall auch keinen Zucker zuführt. Hingegen, wenn man eine Einheit macht, wo es darum geht, zum Beispiel seine maximale Sauerstoffkapazität zu erhöhen, also VO2 Max, höchst intensive Intervalle zu machen, dann geht es ja genau darum, dass man volle Energie hat und absolut 100% KF vorgeben. Dort macht es wieder Sinn, wenn man eigentlich dann tut, sozusagen anfängt, laden vor dem Training und dann schauen, dass entsprechend höhere Energiezufuhr gewährleistet ist während der Belastung. Und das ist einmal die grundsätzliche Frage, die sich immer stellen muss. Also so pauschale Tipps oder pauschale Ernährungstipps und Tricks, das, einfach ohne zu wissen, was der Athlet wird und was das Training für einen Zweck hat, das ist einfach nicht seriös. Das geht es nicht darum, Sachen zu verkaufen, aber nicht darum, einen entsprechenden Effekt zu generieren. Und
klar.
Jetzt gerade, was ich selber am meisten merke, jetzt in intensiven Trainingsphasen, ist für die Erholung das Eiweiß, also die Supplementierung vom Eiweiß, wo ich selber merke, mir einen grossen Einfluss hat. Und gerade da jetzt im Alltag, ich denke, die Ernährung oder die Alltagsernährung ist nach wie vor die Basis von uns. Also es geht nicht darum, die zu ersetzen mit der Sportnahrung, sondern es geht darum, in diesem Moment Sportnahrung zusätzlich einzunehmen, wo es auch Sinn macht und nicht einfach zu der normalen Ernährung sozusagen an zweiter Stelle zu setzen. Und gerade jetzt im Zusammenhang mit dem Eiweiß, der Erholung ist relativ schwierig, gerade wenn man arbeitstätig ist, im Büro ist, regelmäßig zum Beispiel hochwertige Eiweißquellen können einzunehmen in irgendeinem Umfang. Und da macht es ein bisschen Sinn von mir aus gesehen, gewisse Eiweißpräparate können im Alltag zu integrieren. Also, ich sage mir immer, dass Faustregeln in intensiven Trainingsphasen alle 3 bis 4 Stunden, und ich schaue, dass ich 20 bis 25 Gramm Eiweiß aufnehme. Und natürlich, wenn es irgendwie geht, durch natürliche Quellen, durch meine normale Basisernährung. Aber jetzt eben gerade Mitte Morgen oder Mitte Nachmittag ist es relativ schwierig, da im Büro da 2, 3 Eier abzutatschen. Sondern dann macht es auch Sinn, dass man dort mal eine Proteinregel nimmt. Oder es kann ein Proteinsmoothie sein. Oder es kann gerade nach einem intensiven Training kann das ein Whey-Protein-Shake sein, zum Beispiel. Oder auf eine Nacht kann das ein Eiweiß sein, das sehr langsam verdaulich ist, dass man die Erholung unterstützt, gerade in den 8-9 Stunden Nachtruhe, die man sozusagen hat, wo man dann zum Beispiel das Casein reinnehmen, unser Casein-Shake. Auch dort wieder, es ist natürlich, wenn ich da schaue, andere Anbieter, die haben dann meistens ein Eiweiß, sozusagen natürlich, es ist das beste Eiweiß vor dem Sport, während dem Sport, nach dem Sport, auf Nacht, alles Mögliche, weil es halt nur ein einzelnes Eiweiß haben und für die Leute ist es einfacher verständlich, weil es halt nur ein Produkt ist. Aber gerade da, wenn man das wirklich will, eigentlich professionell machen und bestmöglich den Körper zu unterstützen, braucht man da wieder relativ grosses Grundwissen eigentlich, wo dann manchmal das Ganze ein bisschen kompliziert macht. Und auch ist es zum Beispiel auch ein Grund, dass wir als Firma jetzt zum Beispiel im Eiweißbereich, wir haben über 10 verschiedene Eiweiß, wo natürlich dann für viele Leute ein bisschen verwirrlich ist. Aber wenn man ein bisschen weiss, was für was eigentlich geeignet ist, ist das natürlich ein extremer Vorteil, den man hat gegenüber anderen Anbietern, die ein einzelnes Produkt haben.
Ja.
Und da gilt es natürlich immer, ich als Sportler, wo jetzt da gut informiert bin, möglichst viele Alternativen haben, alles optimiert auf je nach Training, nach Erholungszustand, aber für andere Leute wieder ein bisschen verwirrlich sein. Und das ist immer ein bisschen die Herausforderung eigentlich, einerseits gute Produkte können anzubieten, auf der anderen Seite nicht zu viele Sachen anzubieten, die die Leute verwirren und eigentlich mehr, ja, dann eigentlich die Leute eh wieder mehr gut davon abhalten, gewisse Produkte vielleicht einzunehmen, wo für sie sogar würde Sinn machen in gewissen Phasen.
Das habe ich gesehen auf der Sponsor-Website. Ihr bietet Drinks, Gels, Bars, aber auch Booster an. Was ist ein Booster?
Ja, also ist natürlich, jetzt habe ich vorhin schon geredet über das Eiweiß, was wichtig ist im Zusammenhang mit der Erholung, 1 bis 3 bis 4 Stunden.
Yep.
Eiweiß ist der Baustoff vom Körper, also wir müssen uns das vorstellen, auch mit dem Trainieren und den Kohlenhydraten einnehmen, was in der Regel all den Sportgetränk drin hat, die alle fast allen Lebensmitteln, die wir tagtäglich einnehmen, ist Eiweiß der reine Baustoff vom Körper. Also Muskulatur, alles bestand aus Eiweiß. Und wenn wir mit den Kohlenhydraten nehmen, wo die meisten Sportnahrungsprodukte basierend sind, ist das unser Treibstoff, der macht, dass wir härter trainieren können. Aber in dem Sinn nicht ein Baustoff, was es darum geht, Muskulatur zu regenerieren, all diese Prozesse werden vernachlässigt. Und
ja.
Haben wir natürlich jetzt bei mir, bei uns, die Firma Sponsor, haben wir eigentlich das ganze Sortiment, das über 80 verschiedene Produkte hat, haben wir ein bisschen segmentiert, auch für die Leute einen gewissen Anhaltspunkt zu geben. Es gibt Produkte, die hauptsächlich auf Kohlenhydrat basierend sind. Das sind unsere blauen Produkte von der Energielinie. Ja, es sollte eigentlich den Leuten einen Hinweis geben, bei unserer Range, welche Produkte jetzt für welchen Bereich hilfreich sind, wenn es darum geht, um die Energie zu sagen, all die blauen Produkte, die Energieprodukte, die hauptsächlich Inhaltsstoff Kohlenhydrate haben. Und das gibt es in ganz verschiedenen Formen. Als flüssige Form, als spezielles Sportgetränk, als Form von einer Riegel oder als Form von einem speziellen Frühstück, so Power Porridge. Das gibt es dann alle möglichen Varianten eigentlich. Mhm. Oder eben auch auf einer anderen Ebene ist dann der Aktivator, das ist so das Koffeinkonzentrat, wo es darum geht, körperlich und mental einen gewissen Boost am Körper zu geben eigentlich. Man merkt das ziemlich stark, auch wenn man mal einen Kaffee trinkt. Viele Leute merken den Effekt nicht mehr, aber wenn man so einen Aktivator mal nimmt, dann innerhalb von einer halben Stunde, ja, man muss nicht mehr viel erklären, die Leute spüren eigentlich, was das heisst, eben auch auf mentaler Ebene. Also, ich selber merke das auch, wenn ich ab und zu das Herztraining mache und nicht so motiviert bin, dass ich so einen Aktivator nehme. Und das ist innerhalb von einer Viertelstunde von, oh nein, jetzt muss ich das harte Training machen, ändert das so, ja, ich kann nicht mehr warten, ich will wirklich voll pushen. Also, es ist sehr okay. Ein grosser Effekt, was kann auslösen. Und auch da wieder, vielleicht noch kurz ein bisschen erwähnen, eine spannende Geschichte, auch wie wir das Ganze entwickelt haben. Das ist eigentlich vor gut, ja, 12 Jahren, seit wir das Produkt jetzt schon haben. Das Mal, wo ich an der Uni noch war, bin ich am Morgen früh, immer um 6 Uhr, hatte ich da mal ein örtliches Schwimmtraining gehabt. Am 8. ist einmal die Vorlesung losgegangen und ich bin die ersten 1-2 Stunden einmal noch sehr fix im Vorlesungssaal und nachher bin ich fast unter der Bank gehalten, wenn ich so müde bin und ich kann nicht immer wieder Kaffee trinken und Cola mit all dem Zucker. Und habe dann gesagt, bei uns, wir brauchen irgendein Produkt mit Koffein drin, wo mich über Wasser halt tagsdurch. Und so ist dann eigentlich der Aktivator entstanden. Also, man sieht auch, wir sind eigentlich das Unternehmen, wo viel mit Athleten kommunizieren und gewisse Bedürfnisse eigentlich in Produkte übersetzen sozusagen. Und ja, so ist das die Geschichte jetzt mit dem Aktivator beispielsweise.
Okay. Aber die Produkte von Sponsor, wo werden die produziert? In der Schweiz oder woanders?
Ja, also wir sind ein Schweizer Sportnahrungsunternehmen. Wir sitzen hier in Wollerau. Und es ist so, dass die Produkte, die bestehen aus sehr, sehr vielen verschiedenen Rohstoffen. Und alles, was in der Schweiz wir können produzieren und herstellen und beziehen, können wir in der Schweiz beziehen und herstellen. Es gibt natürlich auf der anderen Seite gewisse Inhaltsstoffe, die einfach in der Schweiz gar nicht erhältlich sind. Da müssen wir dann einfach schauen, wie so unseren höheren Qualitätsstandards aus dem Ausland das beziehen. Ja. An den Orten, wo dann das in den, ja, mit den Standards eigentlich gewährleistet ist. Mhm. Das ist natürlich aber heutzutage sehen, dass die Produkte bestehen zum Teil aus 20 bis 30 verschiedenen Rohstoffen. Also das ist zum Teil auch logistisch gesehen eine rechte Herausforderung eigentlich, das können alles in ein Produkt zu übersetzen.
Klar. Wow, super interessantes Thema. Was mir ebenfalls ganz gerade so einfällt zum Thema Sporternährung ist so das Stichwort Superfood, wie Acai, wie Chia, Spirulina etc. Ja, wie denkst du über Superfoods?
Es ist natürlich, wie vorher erwähnt, das ist immer mehr von früheren Sportnahrung. Heutzutage hat es ganz neue Bereich gegeben mit dem sogenannten Functional Food, also dem Bereich eigentlich, wo zwischen normalem Food und Sportfood eigentlich die Grenze ein bisschen wo man eigentlich versucht, eben sogenannte Superfoods dann anzupreisen mit speziellen Wirkungen. Ja, man muss einfach immer sehen, dahinter dran ist, dass ja gewisse kommerzielle Interessen und klar haben die den einen oder anderen Vorteil auch. Ich tue auch zum Teil auf so Sachen zurückgreifen. Ich glaube aber grundsätzlich, dass wenn man eigentlich sich so ernähren aus Produkten, die natürlich wachsen in der Natur, dann sind die Sachen eigentlich schon alle drin. Nicht in konzentrierter Form, aber in einer natürlichen Form, wo man es meistens auch viel, viel besser kann aufnehmen. Und darum ich selber bin dort, skeptisch ist es vielleicht ein bisschen stark formuliert, aber ich versuche immer noch die Sachen aufzunehmen in einer natürlichen Form, weil ich weiss zum Beispiel, nur als Beispiel mit Eisen, dass man Eisen aufnehmen, ist meistens nicht das Problem, dass man zu wenig Eisen aufnehmen oder einnehmen, sondern das Problem ist die Aufnahmefähigkeit. Und gerade auch mit der Natur schauen, wie das in welcher Form, was dort vorkommt, kommt Eisen halt vor in Fleisch, zusammen mit Vitamin D12 und so weiter und so fort. Ja. Das sind eigentlich wieder wichtige Begleitstoffe oder Begleitinhaltsstoffe, die verantwortlich sind. Und ja, darum, jetzt auch die Firma Sponsor, es ist so ein bisschen, wir sind uns hauptsächlich auf Sportnahrung konzentrieren mit vorgefertigten Lösungen für Athleten nach dem Sport oder während dem Sport. Und es ist eigentlich wieder einmal ein neuer Bereich mit dem ganzen Superfoods-Bereich. Und das, ich denke, man darf sich auch nicht bezetteln, man muss sich auf das fokussieren, wo man auch seine Hauptkompetenz hat. Ja, von dem her, für mich selber sicher das Thema Superfoods, aber ich denke, es wird ein bisschen zu grossen Hype gemacht, okay, im Vergleich zu dem, was tatsächlich bringt.
Die Starter von Rennen der Tri-Circuit-Serie, worauf dürfen Sie sich freuen, auf welche Produkte der Firma-Sponsor?
Also ich denke, die Hauptprodukte jetzt gerade für Triathleten sind sicher unsere Sportnahrungsgetränke, vor allem das Energy Competition. Das ist ein Getränk, das wir jetzt doch schon einige Jahre bei uns in der Range haben, aber ständig auch weiter verbessert und umformuliert haben. Da geht es grundsätzlich darum, dem Körper die notwendigen Kohlenhydrate zu liefern, während der Belastung, während dem Triathlon. Und was dort ganz entscheidend ist, ist, dass nicht da wie normal mit Softdrinks oder mit den meisten isotonischen Getränken, dass das sofort alles auf einmal die Energie abgeben wird und man sozusagen nachher im Zuckerloch ist. Sondern es ist eigentlich sehr wichtig, oder es ist eigentlich, das Produkt ist so entwickelt, dass die Energie langanhaltend abgegeben wird. Dass es sowohl kurzkettige, schnell verfügbare Kohlenhydrate, als auch längerkettige, langsam verfügbare Kohlenhydrate im Produkt drin sind. Dann natürlich, Verträglichkeit ist etwas ganz Wichtiges. Das Produkt ist pH-neutral, hat in dem Sinne keine Säure drin, wo einerseits die Magenverträglichkeit enorm hilfreich ist, gerade wenn man zwei oder drei so Flaschen trinkt über eine Wettkampfdistanz von 1,5-2 Stunden, merkt man, dass der eine oder andere Athlet langsam Magenprobleme hat. Tut man mit dem natürlich das Risiko wieder senken. Gleichzeitig auch zum Beispiel für Zähne mit den normalen isotonischen Getränken. Man weiss heutzutage, es gibt Zucker und Säure, das ist sehr, sehr schlecht für Zähne. Wenn man da keine Säure drin hat, ist das auch dort wieder ein Vorteil. Ein weiterer Punkt ist auch, wo man sich manchmal auch überlegen muss als Athlet, wenn ich ein Produkt einfach im Ruhezustand nehme oder im körperlich angestrengten Zustand wie bei einem Wettkampf, dann sind das zwei völlig unterschiedliche Sachen. Und wir haben auch ein normales isotonisches Getränk und eben das spezielle Competition-Getränk. Und wenn wir dann den Leuten an einer Expo ausschenken, beides zu probieren geben, würden wahrscheinlich 80% würden das isotonische Getränk bevorzugen, weil es halt ein bisschen süßer ist, weil es halt Säure drin hat und das eigentlich uns ein bisschen angenehmeren Geschmack gibt. Hingegen, wenn man dann während dem Training oder während dem Wettkampf ein Getränk nimmt, dann, also zumindest mir geht das so, aber ich glaube, auch den meisten anderen Athleten, die Süßigkeit wird dann ganz anders wahrgenommen. Man hat schnell das Gefühl, es ist viel, viel süß. Und gerade in dem Moment ist dann nachher eigentlich unser Competition-Getränk das viel weniger süß und auch viel angenehmer zum Trinken. Und wenn man dann das Feedback einholt bei den Leuten, aber wie hast du es jetzt gefunden während der Belastung, dann kehrt sich das ganz schnell um und dann würde wahrscheinlich etwa 80% sagen, hol, ich kann lieber das Competition-Getränk als das isotonische Getränk, gerade wie es halt nicht so süß ist.
Okay.
Das ist sicher ja das Hauptprodukt bei unseren Athleten im Triathlon-Circuit.
Ja, ich krieg schon mit, du kennst dich sehr, sehr gut aus und brennst für das Thema. Finde ich absolut klasse. Hand aufs Herz, kochst du selber zu Hause?
Ja, ich koche selber, aber ehrlich gesagt, der Part meistens meine Frau übernehmen. Wir haben jetzt einen 9-jährigen Bub daheim und wir haben jetzt die Rollenverteilung so gemacht, dass sie hauptsächlich daheim ist und sich um unsere Junge kümmern tagsüber. Ja. Und da komme ich auch den Genuss, dass ich dreimal am Tag etwas Warmes auf Essen auf dem Teller habe, wo natürlich, ja, jetzt gerade als Athlet auch sehr, sehr wichtig ist, die Qualität vom Essen, von der Ernährung, wo ich natürlich da ja eigentlich das Bestmögliche habe von meiner Frau, wo selber auch einen Background hat im Ernährungsbereich, aber ursprünglich eigentlich Sportphysio ist. Darum habe ich da natürlich da, ja, eigentlich die besten Ausgangssituationen auch, dass da wirklich das auf dem Teller landet, wo mir auch am meisten bringt und meine sportliche Fähigkeit, Leistungsfähigkeit unterstützen, gleichzeitig auch im Gesundheitsbereich erreichen, ja, das Optimale unterstützen.
Ja. Was ist so dein Lieblingsessen? Womit kann man dir eine Wahnsinnsfreude machen?
Also, mein Lieblingsessen ist so ein bisschen Käsespätzle nach Grossmuttersart. Das ist etwas, was ich so früher immer sehr, sehr gerne hatte und auch heutzutage noch sehr gerne habe. Ich tue das einmal, wenn ich selber koche, tue ich das meistens Spätzle mache in allen möglichen Variationen von Käse und Zwiebeln, Spinat. Ja, ich habe in allen Formen und Formaten habe ich das sehr gerne. Aber sonst, ich habe sehr gerne Fleisch. Ich bin, ja, so ein bisschen schweizerdeutsch sagt man ein Fleischsteiger, sage ich jetzt mal. Ich merke auch im Zusammenhang mit dem Training, wenn ich viel und her trainiere, dann habe ich es viel, dann brauche ich Fleisch auch für die Erholung. Wenn ich weniger trainieren bin, dann kann ich besser auf Fleisch verzichten, aber gerade im Zusammenhang mit intensivem harten Training merke ich, dass ich wirklich Fleisch brauche. Und dort ja, ist es sehr wichtig auch, dass man möglichst Fleisch auch vom lokalen Bauer holen kann, wo man sogar wissen, wie die Tiere vorher gelebt haben. Ich denke, gerade heutzutage, eben, wo man kaum mehr weiss, wo all die Sachen herkommen, wo noch überall Preis im Vordergrund steht, aber nicht mehr Qualität, ist mir das sehr, sehr wichtig, dass ich weiss, von wo das Ganze reich kommt. Gerade weil ich das so häufig konsumiere, neben Fleisch zum Beispiel auch Eier, ist etwas, wo ich jeden Tag 3-4 Eier nehme, ist mir das sehr, sehr wichtig, dass ich weiss, dass es das eine gute Qualität kommt und irgendwie damit Antibiotika und allem möglichen vorgestopft ist.
Also nicht aus Massenhaltung, sondern Bioqualität, oder?
Ja, es ist eben, als Schweizer denke ich, haben wir auch das Glück, das fällt mir immer wieder auf, wenn ich im Ausland bin, dass unsere Nahrungsmittel, Lebensmittel, die sehr, sehr hochwertig sind. Ist klar, ist auch ein bisschen teurer, aber die Qualität hat halt seinen Preis. Und es ist klar, wenn man ein kleines Hütli mit Hühnern, 100 Hühner rein tut oder nur 10, dass das natürlich vom Preis her einen gewissen Unterschied machen. Und aber ja, ich denke, gerade heutzutage, es ist ja leider wirklich der Fall, dass vielmals nur noch Marketing und Preis und so zählen und dann die Leute bewusst oder unbewusst sich gar nicht mehr realisieren, eigentlich, was zum Teil für einen Rahmen aufgeteilt wird, also aufgestellt wird bei uns und serviert wird. Und ich denke immer, unser Körper ist unser, oder Gesundheit ist das höchste Gut eigentlich, ob das jetzt auf die sportliche Leistungsfähigkeit oder auch das Wohlbefinden im Alltag. Und entsprechend wichtig ist natürlich auch, dass man auf das schaut. Und das Essen ist eigentlich, tut extrem viel dazu beitragen für unsere Gesundheit. Hm. Und denke, wenn man aufs Essen schaut und da auch qualitativ hochwertige Produkte essen, möglichst wenig verarbeitet, Sachen, die in der Natur nicht wachsen, habe ich selber mir gemerkt, das macht einen enormen Unterschied. Also nicht nur sportlich sehen, sondern auch gesundheitlich sehen.
Hm. Nicht umsonst sagt man auch, wie du bist, was du isst.
Ja, das hat definitiv etwas, ja. Es ist natürlich für mich jetzt erschreckend auch, muss wirklich fast sagen, erschreckend in den letzten Jahren, eigentlich, je mehr wissen wir, dass wir in diesem Bereich tut ansammeln, umso mehr wird einem auch bewusst, wie unser Alltag eigentlich durch, ja, die Zuckerindustrie eigentlich mittlerweile dominiert wird, wo Leute das Gefühl haben, sie können sich gut, gesund ernähren, aber völlig vom Holz weg sind. Das macht mir selber richtig weh. Also, wenn die Leute, keine Ahnung, frisch presste Orangensaft, irgendwann mit dem Bestellen und das Gefühl haben, jetzt tun sie ihrem Körper etwas gut oder einen halben Liter frischen Orangensaft trinken, wo ich früher nicht das Gefühl hatte, dass ich dem Körper etwas gut und ja, heute ich eigentlich dann, ja, es tut mir richtig weh, so etwas, wie halt das so falsch propagiert wurde in den letzten Jahren, wie es halt darum geht, den Leuten Sachen zu verkaufen, dass ja, Gesundheit für die Leute bleibt auf der Strecke. Es geht in vielen Bereichen leider nur um den Kommerz und ums Verdienen, das Geld verdienen. Und das sieht man eigentlich in allen möglichen Nahrungsprodukten, wenn man im Supermarkt ist, überall, also grundsätzlich überall, wo es ihnen einmal Etikette drauf hat, ist es schon mal verarbeitet und nicht mehr natürlich. Und wenn man das mal anschauen, auch jetzt vor allem im Zusammenhang mit dem Zucker, was dort denn alles Zucker drin steckt, das ist unglaublich. Und wenn man die Menge Zucker mal würde, zum Beispiel in ein Glas hinein tun, und mal sagen, wie viel Zucker, reine Kristallzucker jetzt das Produkt hat, wo du das so, wo man das Gefühl hat, ist gesund, auf Zuckerebene, dann würde man das gar nicht mehr können essen, oder würde man das nie und nimmer essen, weil man einfach denkt, das wird am Körper nicht antun. Ich bin selber da, muss sagen, jahrelang ein bisschen Opfer gewesen von dem Ganzen. Ich hatte ständig Heißhunger gehabt, ich habe trainiert und habe etwas gegessen. Nach einer halben Stunde habe ich wieder Hunger gehabt und habe gedacht, das kann doch nicht wahr. Kann doch nicht möglich sein, dass ich so viel gegessen habe, schon wieder Hunger. Bis ich einmal realisiert habe, eigentlich eben, dass das hauptsächlich auch bei mir jetzt mit Zucker zusammengehangen hat, in den normalen Produkten. Ich mache jetzt mal ein Beispiel, wie Joghurt. Ich bin ein riesen Joghurt-Fan gewesen, kleine Joghurtbecherli, wie gerade im Coop, 180 Gramm Becherli. Das hat umgerechnet etwa 32 bis 36 Gramm Zucker drin. Also für die, die das nicht wissen, das sind etwa 9 Würfel Zucker, wo man mit einem kleinen Becherli Joghurt nehmen. Und dann steht noch schön drauf vorne da Früchtejoghurt, dass man das Gefühl, das ist etwas Gesundes. Und das ist unglaublich, dass man das einnimmt. Oder auch die Süßgetränke in unserem Alltag, wenn man das trinken. Viele wissen nicht, die haben die Säure drin, wo eigentlich den intensiven Geschmack vom Zucker oben absetzt, weil so schwer das viel zu viel süß, man könnte das gar nicht trinken. Man tut also künstliche Sachen rein, um die Süßigkeit ein bisschen oben absetzen, aber gleichzeitig hat der Zucker einen Flash auslösen bei den Leuten, also man hat es können anweisen, das ist in meinem Kleinhirn, hat das eigentlich eine euphorisierende Wirkung, vergleichbar eigentlich mit Drogen anscheinend, mit Kokain, was man können nachweisen, dass es in den Hirnzellen gleich wahrgenommen wird wie Kokain. Also das ist auch erwiesen und haben viele Leute haben schon selber von dem berichtet, wo selber in der Zuckerindustrie gewesen sind, wie da eigentlich das gemacht werden, wo sozusagen der Sweet Spot ist von den Leuten, die es genau noch gerne haben und am meisten konsumieren und entsprechend werden dann die Getränke natürlich auch präpariert. Und für die alle, die denken, das sind so ein bisschen Märchengeschichten, die ich dir erzähle, wir müssen nur mal schauen, zum Beispiel, wenn ihr im Ausland sind, ich sage jetzt mal Coca-Cola, die Zusammensetzung von Coca-Cola, seht ihr, in jedem Land hat es wieder eine andere Anzahl Zucker drin. Mhm. Und zwar ist das, variiert das meistens zwischen 10 bis etwa 12 Gramm. In Amerika sehen wir richtig 12 Gramm. Und zwar genau dort, wo eigentlich der Sweet Spot ist von den Leuten, von der Bevölkerung, wo entsprechend mehr konsumiert wird. Oder für all die anderen Verschwörungstheoretiker, die das Gefühl haben, ich tue da übertreiben, wenn ihr mal in Amerika sind oder im Ausland, müsst ihr mal die Labels anschauen, da steht zum Beispiel drauf, Eiweiß oder Kohlenhydrat, und in dem Produkt hat es 13% vom täglichen Bedarf an Kohlenhydrat oder vom Eiweiß, also vom empfohlenen Bedarf, das steht überall, bei dem Makronährstoff steht das drauf. Wenn du zum Beispiel mal zum Zucker gehst, während der Realisierung steht dort gar nicht drauf, keine Zahl drauf, oder? Dort, wo es eigentlich am wichtigsten wäre, steht nichts drauf. Und, ja, dann sieht man auch, wie stark eigentlich so eine Zuckerlobby ist. Und, einfach nur so ein paar kleine Hinweise, wie das heutzutage gemacht wird. Es ist für mich ziemlich erschreckend, eigentlich, das Ganze zu realisieren. Und, entsprechend kritisch bin ich natürlich jetzt auch im Alltag, wenn ich die Sachen anschaue. Ich bin echt dankbar, dass ich das in meinem Alter jetzt schon ein bisschen mitbekommen habe. Und jetzt noch entsprechend kann die nächsten 40, 50 Jahre oder wie immer, halt ich werde auf das kann schauen, aus gesundheitlicher Sicht, aber auch aus sportlicher Sicht, wenn ich merke, dass ich noch mal unheimlich kann einen Fortschritt machen in dem Bereich auch von Energiebereitstellung, wo ich früher natürlich da viel mehr in den Zuckerflaschen gewesen bin, Hungerrasch wieder gehabt habe, wo heutzutage sage ich ja, der Vergangenheit angehört. Also einerseits sportlich gesehen und dann vor allem auch gesundheitlich gesehen, ein riesen Unterschied zu früher.
Das ist ein super Denkanstoß für die Hörerinnen und Hörer des Tri-Circuit Podcast, das nächste Mal etwas, ja, mit einem anderen Auge vielleicht in den Supermarkt zu gehen, um dann zu sehen, was sie an Nahrungsmitteln hat, entsprechend in ihren Einkaufswagen packen. Weil, ich kenne es aus Deutschland. Also, wenn man halt in den Supermarkt geht, dann ist am Eingangsbereich halt so der grüne Bereich und dann landet man halt irgendwie in den fast Dreiviertel des Supermarktes ausmachenden Zucker, Süß, whatever Bereich,
ja. Ja, und ist natürlich, wenn man sich auch vorstellen, oder jetzt wieder gewisse Produkte, das kann Trockenfleisch sein, ich muss mal anschauen, in Trockenfleisch oder in Lachs hat es Zucker innen drin. Also, muss ja überlegen, warum tun denn die Leute Zucker rein? Also, es gibt eigentlich mehrere Gründe. Also, einerseits ist zum Beispiel, wenn man etwas durch Zucker rein tut, dann kann man das Lebensmittel konservieren. Sprich, es geht viel weniger schnell kaputt, man hat ein längeres Haltbarkeitsdatum, das ist mal ein Punkt. Man sieht, alle frischen Lebensmittel, die müssen innerhalb von wenigen Tagen müssen konsumiert werden, sonst geht die über, wie man in der Schweiz so schön sagt. Sobald man Zucker rein tut, kann man das viel, viel länger behalten. Das ist mal ein Punkt. Auf der anderen Seite ist Zucker sehr, sehr günstig herzustellen. Das heisst, man nimmt eigentlich so natürliche Inhaltsstoffe ein bisschen raus von dem und tut es mit Zucker ersetzen. Sprich, das ganze Produkt wird viel günstiger, weil Zucker ist x-mal günstiger als das, was die Natur über Jahre hinweg oder Wochen oder Tage muss wachsen. Und der dritte Punkt ist eigentlich, wie ich vorher schon angesprochen habe, die Wirkung, dass eigentlich der Konsument mehr konsumiert, wenn es Zucker drin hat, wie es eine gewisse psychische Auswirkung hat im Kleinhirn, wo wir mehr essen, als wir eigentlich so schwören. Und die drei Sachen zusammen, also man kann es länger behalten, man muss es nicht fortrühren. Ich habe gesagt, man muss es nicht fortrühren, die Leute können es länger behalten und man mehr konsumieren. Die drei Sachen zusammen machen natürlich unter dem Strich auch wieder, dass wir mehr daran verdienen. Also das ist relativ einfach, wenn man das mal durchsieht. Und ja, es ist einfach erschreckend, das Ganze, wie das unser Alltag das prägt ist und vor allem auch so ein bisschen warnende Stimmen, die jetzt heute in der Vergangenheit immer mehr auftreten sind, wo das Bewusstsein der Leute immer mehr in die Richtung geht. Aber es ist natürlich, ja, wenn man da sieht, was da im Hintergrund eigentlich, was da für Profite hinterstehen von gewissen Unternehmen, Grosskonzernen, ist klar, dass die alles Mögliche ihre Macht machen, um natürlich das Ganze wieder in der Öffentlichkeit wieder so ein bisschen Zweifel zu ziehen, dass nachher die Leute so weit sind und sagen, ja, die Experten sind sich selber nicht einig, also kannst du eh machen, was du willst. Und das ist eigentlich die bestmögliche Taktik, was man da anwendet, dass die Leute nachher selber das Gefühl haben, die Experten wissen nicht mehr, was Sache ist und darum eh können machen, was sie wollen.
Für alle Hörer da draußen, die jetzt mehr über Sponsor erfahren möchten und ihr habt eine Website?
Ja, www.sponsor.ch. Ist vielleicht nicht gerade erschreckend, all diese grossen Produkteauswahl. Es hat da sehr viele Produkte drunter, jetzt für den Triathlet, wo er passend einsetzen kann, Training, Wettkampf, Erholung. In den nächsten paar Wochen oder vielleicht auch Monaten werden wir komplett neue Webseiten haben, wo man dann auch gewisse Tools hat, wo man spezifisch kann nach Produkten suchen kann, die zu einem selber passen. Also, es geht dann aufgrund von der Sportart, vom Ziel, wo man hat, ob das jetzt Fettstoffwechseltraining ist oder Wettkampfverpflegung, wird es eine entsprechende Sondierung auch geben, von unseren Produkten, wo man dann den Leuten entsprechend die Produkte hat und vorschlagen, was sie ihrem Ziel dort unterstützen. Also, das wird auch in den nächsten paar Wochen aktuell werden.
Ich hatte vorhin deine Website erwähnt und auch die lange Liste der Erfolge. Bei jedem Erfolg gibt es auch Medaillen, Pokale etc. Wie sieht es bei dir daheim aus? Stehen die da überall rum, irgendwo?
Nein.
Also, hast du so eine Art Wall of Fame?
Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist irgendwie, ja, als Junior oder als Junge hat man natürlich mega Freude an einer Medaille. Aber bei mir ist eigentlich die landen die Leute im Keller, im Schrank hinein. Ein paar bedeutendere Trophäen habe ich bei mir im Keller aufgestellt, im Trainingsraum, wie so ein bisschen als Motivation auch. wie zum Beispiel auch gewisse Startnummern von Events, wo ich sie bin. Aber nein, bei mir ist das, ja, vielleicht wird das in Zukunft einmal, wenn ich ein Klient bin, die wieder mal für ihn anschauen, aber nein, ist nicht irgendwie so Wall of Fame oder so, nicht das dann wünschte.
Klasse. Was ich auch noch gesehen habe, bei dir auf der Website, rudiwild.ch, du hast so eine Rubrik oder eine Kategorie Lessons Learned. Fand ich ziemlich lustig, als ich das durchgebrowst habe. Was sind so deine lustigsten oder wichtigsten Lessons learned innerhalb der letzten Jahre, die du so gesammelt hast?
Ja, eben die könnt ihr eigentlich auf meiner Website nachlesen. Dort, es ist natürlich eben in dem Alltag als Triathlet über all die vielen Jahre hinweg ist natürlich einiges zusammengekommen, auch da an Erlebnissen, wo wir in dem Moment manchmal nicht so lustig gewesen sind, aber im Nachhinein muss man wirklich schmunzeln, wenn man das erlebt hat. Jetzt gerade das Jahr wieder habe ich das, ich glaube, die Krönung von all den Wettkämpfen, wo ich erlebt habe in Italien im April. Ist übrigens auch nachzulesen auf meiner Website, dann als einer der Wettkampfberichte Mitte April. Es ist, wir würden es manchmal selber nicht glauben, wenn man es nicht erlebt hätte. Also, das ist wirklich etwas, was mir immer noch präsent ist, wo ich heute schmunzeln kann, aber dazu mal nötig war. Wir sind am Weltcup in Südafrika, in Richards Bay, und wir haben dort so eine spezielle Unterkunft gehabt. Das war so ein bisschen eingekartet in einem Art Dschungel, ja. Urwald. Und wir sind am Abend spät angekommen und nach so langer Reise sollte man meistens sich schnell kurz ein bisschen bewegen. Und ich habe dann gedacht, kann ich einfach schnell kurz im See dort schwimmen bei uns, 5 oder 10 Minuten, und dann habe ich mich ein bisschen bewegt und dann kann ich nachher besser schlafen. Und dann hat es eine Tafel gehabt und es gestanden, Swimming strictly forbidden. Und wie halt so ist, also überall ist immer alles verboten, und wenn man schon 5 Minuten schwimmen, am besten, man geht einfach schnell, man gar nicht fragen, und nachher auch nicht bekommt, kann man immer noch das Unschuldslamm spielen, sage ich einmal. Aber ich hatte dann da schon nicht jemanden angehabt, weil ins Wasser gehen, da hat mir dann irgendeiner vom Hotel hat da zugerufen von weitem, und ich kann eigentlich ins Wasser gehen und nichts dergleichen tun, aber irgendwie habe ich dann trotzdem schnell zögert, und der ist dann ins Rennen gekommen und hat dann, wie gesagt, gerade hätte ich ein Krokodil drin. Und ich das erfahren haben bei uns in der Hotelanlage, in den Gewässern, das Krokodil, ist mir dann schon gerade ein bisschen gefallen geworden. Und wir haben am Abend dort das Nachtessen auf der Terrasse, gerade überhaupt von dem Seele. Wir haben dort ein bisschen Fleisch ins Wasser reingerührt, und innerhalb von Sekunden sind das ein Krokodil rum gewesen und haben da die Fleischknöchel gegessen. Also, das ist so eins von den vielen Erlebnissen, die ich da in den letzten Jahren hatte, erleben. Aber eben, schlussendlich auch sind die Sachen, die einem dann irgendwie auch zum Schmunzeln bringen, wo einem auch die lustigen Erfahrungen, eigentlich, Erfahrungsbericht, den man kann weiterverzählen, weil ich dich auch mit, wenn ich mal pensioniert bin, damit können der Enkel und der Urenkel und die Kinder hören.
Spitze. Wer mehr Lessons learned von Rudi lesen möchte, nachlesen möchte, check die Website rudiwild.ch. Verlinken wir auch in den Shownotes, ähnlich wie den Link zu sponsor.ch. Und hast du noch so ein abschließendes Grußwort an die Hörerinnen und Hörer von TriCircuit Podcast, beziehungsweise vielleicht an Sven Riederer selbst, den Initiator hier vom Podcast?
Ja, also ich denke grundsätzlich, Leute fragen mich, so Profi-Tipps, was ist das Geheimnis, dieses und jenes, und ich sage immer wieder, es gibt in dem Sinne nicht das Geheimnis, jetzt gerade im Triathlon, sondern trainingsaufwendige Sportart. Aber für mich ist das Wichtigste überhaupt, ist eigentlich, dass man Freude hat bei dem, was du machst. Mhm. Ich denke, wir haben wirklich da eine super tolle Sportart. Wir haben die Möglichkeit, da in der Schweiz aber anzukommen, schöne Orte, es sind mega viele tolle Leute im Triathlon-Sport unterwegs, habe ich immer extrem geschätzt, und das ist für mich eigentlich so der wahre Wert auch vom Triathlon, echt, die ganze Community. Und mir tut es manchmal ein bisschen weh, wenn die Leute dann zu fest nur an Resultat orientiert sind. Natürlich, man tut hart trainieren und man ist enttäuscht, wenn es einem Wettkampf nicht gut läuft, und gerade ich als Profisportler weiss ja, was das heisst. Auf der anderen Seite aber auch, wenn ich zurückschaue in 1-2 Jahren, es macht bei mir keinen Unterschied, ob ich jetzt an einer WM dritter geworden bin oder 10. oder gar nicht gefinisht habe. Es sind mehr die Erlebnisse, die eigentlich prägend sind und nicht das Resultat als solche. Und der Weg zu dem ganzen Ziel, das ist eigentlich das Spannende. Immer wieder neue Herausforderungen zu meistern, sich besser selber kennenzulernen, in harten Phasen, ob es im Training ist, oder auch mit Rückschlägen umzugehen und trotzdem auch sportlich zu bleiben. Ich glaube, es sind so die wahren Werte in unserem Sport, die das also speziell machen. Und gerade wenn ich jetzt so sehe, also wir haben wirklich sehr eine lässige, eine super Community im Triathlon-Bereich. Und einfach, gerade wenn man wieder mal enttäuscht ist oder mit dem Schicksal hat, oder will ich das ein bisschen im Kopf behalten.
Ja.
Und ich finde es natürlich toll, dass jetzt der Sven da als Initiator von dem Tri-Circuit da jetzt nach Gas geht und versucht jetzt in neuen Ebenen da eigentlich das pushen, über Social Media oder eben so Podcasts und Sachen. Es ist natürlich super, wenn Athleten, die so viel Erfahrung haben, so viele Jahre dabei sind, jetzt seine Erfahrung eigentlich nutzen, um den Triathlon-Sport weiterzubringen, nochmal aufs nächste Niveau und Bekanntheitsgrad die Bevölkerung nochmal zu vergrössern, ist natürlich super. Und ja, ich habe da auch eigentlich eine schöne Ausgangssituation im anderen Bereich, im Sportnahrungsbereich eigentlich, ja, auch sicher weiterhin mit dem Triathlon irgendwie können in Verbindung bleiben und dann auch mit dem Sven natürlich, nicht nur aus einer freundschaftlichen Beziehung, sondern vielleicht auch noch auf geschäftlicher Ebene in ein paar Jahren werden dürfen, miteinander diskutieren oder uns austauschen. Mhm. Und ja, das freue ich mich sehr. Und vielleicht auch noch kurz ein Hinweis in eigener Regie. Eben meine sportliche Karriere wird auch nicht mehr ewig dauern. Es sind noch ein paar Jahre, wo ich das noch geniessen tun, versuchen noch wirklich bewusst wahrzunehmen, das Privileg eigentlich, als Triathlon-Profi zu agieren. Und ich werde dann sicher auch mal, wenn es Zeit ist, sicher in einem Teilpensum vielleicht auch versuchen, den Triathlon-Bereich auch, ja, in dem Sinne etwas zurückzugeben, mit Jungen vielleicht auch mal ein Coaching, also eben irgendwie im Vollberuf sein, aber vielleicht eben nebeneinander können zu machen.
Ja.
Und auch, meine Frau und ich haben uns auch entschieden, vor einem Jahr, das ist mittlerweile schon 2 Jahre her, wir haben das Unternehmen gegründet, Triwild, wo es auch darum geht, Gesundheit, Ernährung und Leistung zu optimieren bei den Athleten. Und gerade eigentlich aufgrund von den Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, in all den vielen Jahren, wo man eigentlich, ja, den Leuten nicht nur pauschale Ratschläge gegeben hat, sondern vielleicht auch kann in dem Sinn einen Teil dazu beitragen, nicht nur aus gesundheitlicher Sicht, sondern auch für eine Leistung zu optimieren. Aber das kann man nicht so schnell machen und das wird sicherlich dann auch in Zukunft ein bisschen mehr auch mal im Vordergrund stabilisieren. Ist aber jetzt ein bisschen auf die lange Bank geschoben, weil natürlich jetzt haben wir mit unserem Nachwuchs haben wir ein bisschen andere Prioritäten. Aber das wird sicherlich auch etwas sein, wo wir dann mal vielleicht 1-2 Jahre werden starten.
Sicher.
Ja, ich freue mich sehr weiterhin auch dürfen, Teil von dieser Triathlon-Community sein, weiterhin mal als Athlet und dann sicher später dann, ja, in verschiedenen Formen verhalten zu werden.
Toll. Dann dürfen wir gespannt sein, wie es bei dir weitergeht. Heute wünschen wir dir erstmal ganz, ganz viel Glück für den Rest der Saison 2018, auf dass du alle Ziele erreichst, die dir gesteckt hast. Ganz viel Spaß hast bei der 73 WM in Südafrika und dann wenige Zeit später in Hawaii. Und dass du in erster Linie gesund, verletzungsfrei, unfallfrei bleibst, weil das ist wirklich A und O von allem. Und weiterhin noch ganz, ganz viel Spaß im Triathlon-Sport hast.
Danke vielmals, Marco, dir für den spannenden Tag und auch euch allen natürlich erfolgreiche Saison und geniessen die Zeit. Es wird bald wieder Winter und ich freue mich, den einen oder anderen sicher mal am Wettkampf zu treffen.
Klasse, danke dir. Mach's gut.
Also, merci, gleichfalls. Ciao, ciao. Tschüss.
Das war die heutige Ausgabe vom Tri-Circuit Podcast. Der Tri-Circuit ist die offizielle Triathlon-Breitensportserie der Schweiz. Sei dabei und teile mit uns deine Erlebnisse und Emotionen. Eine Serie, 10 Destinationen, 1000 Geschichten. Bis zum nächsten Mal.